In der heutigen Kurzpredigt möchte ich der Frage nachgehen, warum der menschliche Körper als ein Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet wird. Welche Gemeinsamkeiten haben der physische Leib des Menschen und der Tempel Gottes und in welcher Beziehung stehen sie zu Gott und seinem Heiligen Geist? Die Kurzpredigt trägt den Titel „Der Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes“. Im Neuen Testament lesen wir an verschiedenen Stellen, dass nicht nur die Kirche Gottes, sondern auch der physische Körper eines individuellen Christen als ein Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet wird. Jesus Christus selbst sprach in Johannes Kapitel 2, Vers 21 von dem Tempel seines Leibes, den er nach 3 Tagen aufrichten würde. Und auch Paulus richtet sich im 1. Korintherbrief an die Gemeinde und erklärt ihnen im 6. Kapitel, in den Versen 13 bis 20, dass sie den Leib keineswegs zur Unzucht verwenden dürfen, da die Sünde am eigenen Leibe darstellt. Er macht ihnen deutlich, dass der Leib vielmehr ein Tempel des Heiligen Geistes ist und sie sich nicht selbst gehören, sondern von Gott teuer erkauft worden sind und sie ihn mit ihren Körpern verherrlichen oder ehren sollen. Schauen wir uns zunächst einmal an, was die Bibel allgemein über den menschlichen Körper zu sagen hat. Wir wissen aus 1. Mose Kapitel 1 und Vers 27, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde als Mann und Frau erschuf. Der Mensch wurde der äußeren Erscheinung nach dem Aussehen Gottes nachgestaltet. Als Gott die Erdoberfläche erneuerte, schuf er am 6. Tag der Schöpfungswoche den Menschen und er sagt uns in 1. Mose Kapitel 1, Vers 31, dass er alles ansah, was er gemacht hatte, und es sehr gut war. Das hebräische Wort meod, welches hier mit sehr übersetzt wird, bringt eine Steigerung zum Ausdruck und wird in der Regel, wenn es als Substantiv gebraucht wird, mit Kraft oder Vermögen übersetzt. Der Mensch war also mit ganzer Kraft oder ganzem Vermögen gemacht worden. Was sagt uns darüber hinaus König David? In Psalm 139, die Verse 13 bis 14, lesen wir Folgendes. Psalm 139, Verse 13 und 14. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Vers 14. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. David bestätigt in diesen Versen, dass er von Gott geschaffen wurde. Das hiermit erstaunlich übersetzte hebräische Wort Yare bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie Ehrfurcht zu haben im Bewusstsein der großen Werke in der Schöpfung. Um die überragende Weisheit und Schöpferkraft Gottes deutlich zu machen, die Gott bei der Erschaffung des menschlichen Körpers anwandte, möchte ich an dieser Stelle einmal ein Beispiel anführen und mit Ihnen einen kurzen Ausflug in die Biologie unternehmen. Und zwar möchte ich in hoffentlich einfach verständlicher Weise einmal auf die DNA des Menschen eingehen. Die menschlichen Körperzellen enthalten in ihrem Zellkern 46 Chromosomen, die wiederum in gruppierter Form die Erbsubstanz, die sogenannte DNA, enthalten. Diese DNA kann durchaus als der Bauplan des Menschen bezeichnet werden, der in jedem einzelnen Zellkern der ca. 30 bis 40 Billionen Zellen gespeichert vorliegt. Diese Tatsache allein ist schon faszinierend. Betrachtet man die äußere Form der DNA, so erinnert sie an eine spiralförmig gewundene Strickleiter. Würde man nun alle 46 Strickleitern aneinanderreihen, so würden sie eine beeindruckende Gesamtlänge von ca. 2 Metern ergeben. Doch jede dieser Strickleitern ist im zugehörigen Chromosom wie ein Faden kunstvoll fein aufgerollt und gefaltet, sodass letztlich alle 46 Chromosomen in einem Zellkern Platz finden, dessen Durchmesser nur wenige Mikrometer groß ist. Wie gesagt, beherbergen diese Strickleitern in diesem winzigen Zellkern die gesamten genetischen Informationen des Menschen. Sie sind ein genialer, kompakter Informationsspeichermechanismus, der es jeder Zelle ermöglicht, notwendige Proteine herzustellen, aus denen unser Körper besteht und die auch ständig benötigt werden. Ich war davon tief beeindruckt und es ließ sich noch viel mehr hierüber sagen, doch allein dieser kurze Exkurs sollte in uns eine tiefe Ehrfurcht erwecken und lässt uns der Aussage König Davids beipflichten, dass der Mensch auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht wurde. Warum wird aber der Körper, der so wunderbar gemacht wurde, als ein Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet? Um diese Frage nun zu beantworten, möchte ich einmal auf den ersten Tempel eingehen, der im Alten Testament beschrieben wird, den Salomonischen Tempel. Nachdem Gott König David Ruhe gegeben hatte vor all seinen Feinden, hatte David das tiefe Verlangen, Gott einen Tempel zu bauen. In 1. Chronik, Kapitel 28 und Vers 2, erfahren wir zwei Gründe, die David für den Tempelbau anführt. Das lesen wir auch gemeinsam. 1. Chronik, Kapitel 28, in Vers 2. Ich lese aus der Luther-Übersetzung 1984. Und der König David stand auf und sprach: Hört mir zu, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen als Ruhestätte für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes und hatte mich angeschickt, es zu bauen. Wenn es hier heißt, der Schemel der Füße unseres Gottes, so bedeutet dies, dass es eine Wohnstätte für Gott auf Erden werden sollte. Sie können dies aus dem weiteren Verlauf von 1. Chronik 28, aber auch in 2. Samuel Kapitel 8, die Verse 4 bis 6 erfahren und später für sich selbst nachlesen. Doch da David ein Mann des Krieges war und Blut vergossen hatte, ließ Gott ihn diesen Wunsch nicht verwirklichen, sondern erst sein Sohn Salomo sollte ihm ein Haus bauen, ihm zum Eigentum. Als der Tempel fertiggestellt war und eingeweiht wurde, brachten die Priester zunächst die Bundeslade hinein, so wie David es sich gewünscht hatte, und stellten sie an ihren Platz im Allerheiligsten. Anschließend sprach König Salomo sein beeindruckendes Gebet, das wir in 1. Könige Kapitel 8 lesen können. In Vers 13 bestätigt Salomo zunächst den weiteren Grund für den Tempelbau, nämlich, dass er ein ewigliches Haus für Gott zur Wohnung sein sollte. In Vers 27 führt der König dann weiter aus, dass es ihm natürlich bewusst sei, dass Gott, den alle Himmel nicht fassen können, nicht in einem von Salomo gebauten Haus auf Erden wohnen könne. Schließlich folgen in den Versen 29 bis 53 dann einige Bitten Salomos an Gott, die ich einmal mit meinen eigenen Worten in aller Kürze zusammenfassen möchte. Diese Bitten bringen recht gut zum Ausdruck, warum der Tempel für Israel eine so große Bedeutung haben würde. Auch hier empfehle ich Ihnen, das gesamte Gebet später einmal für sich selbst zu lesen. In diesen Versen bittet er Gott darum, von seiner Wohnung im Himmel aus seine Augen Nacht und Tag über den Tempel offen stehen zu lassen. Und dies sollte immer dann geschehen, wenn der König oder das Volk oder auch einzelne Israeliten, je nach eingetretener Situation, an der Stätte des Tempels beten oder aber zum Tempel hinbeten würden. Wenn dieses Beten und Flehen dann geschehen würde und die Israeliten sich dabei zu Gott aufrichtig bekehren, so bat Salomo, solle Gott ihnen dann gnädig sein. Folgende Situationen, die eintreten können, führt er dabei an. Erstens, wenn das Volk aufgrund von Sünde vom Feind geschlagen und gefangen genommen wird. Zweitens, wenn aufgrund von Sünde kein Regen auf das Land fällt, das Gott seinem Volk zum Erbe gegeben hat. Und drittens, wenn Hungersnot, Pest, Dürre, Getreidebrand, Heuschrecken oder Raupen im Land sein werden oder der Feind im Land die Städte belagert oder irgendeine Plage oder Krankheit da wäre. Doch Salomo benennt noch weitere Begebenheiten, warum Gott seine Augen über dem Tempel offen stehen lassen soll. Er sagt: Wenn ein Fremder, der nicht vom Hause Israel ist, an den Gott Israels glaubt und zu dem Tempel hinbetet, so solle Gott ihn erhören, damit auch die anderen Völker Ehrfurcht vor Gott bekommen. Ein weiterer Grund: Wenn Israel in den Krieg gegen seine Feinde auszieht, auf dem Weg, den Gott sie senden würde. Und schließlich, wenn Gott im Falle eines begangenen Frevels unter den Israeliten Recht schaffen müsse. Wie bereits zur Zeit der Wüstenwanderung, als die Stiftshütte das Zentrum der Stämme Israels bildete, so sollte nun auch der Tempel das religiöse Zentrum der Anbetung für die Israeliten sein. Es war ein überaus prachtvoller Bau, über dessen Vorbereitung, Errichtung und Ausstattung wir in den Büchern 1. Könige und 2. Chronik detailliert unterrichtet werden. Beispielsweise lesen wir, dass die Steine bereits ganz zugerichtet waren, sodass man bei der Errichtung weder Hammer noch Beil noch irgendein eisernes Werkzeug hörte. Dies lässt den Rückschluss auf ein sehr maßhaltiges Bauen zu, mit äußerst geringen Bautoleranzen. Sämtliche inneren Wand-, Decken- und Bodenoberflächen waren mit Holz getäfelt und mit Verzierungen versehen. Und darüber hinaus war alles mit Gold überzogen. Für den damaligen Betrachter muss der Tempel ein absolutes Meisterwerk gewesen sein. Herrlich in der Kunstfertigkeit seiner ganzen Architektur und Ausstattung, seines Detailreichtums und der Hochwertigkeit seiner verwendeten Materialien. Es war ein Ort, der die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes widerspiegelte. Wie wir wissen, leben heute nach einer korrekt durchgeführten Erwachsenentaufe Gott der Vater und Jesus Christus durch den von ihnen ausgehenden Heiligen Geist in einem bekehrten Menschen. Dadurch wird der menschliche Körper zu einer Wohnstätte Gottes, genau wie damals der Jerusalemer Tempel. Und auch das Gesetz, welches in der Bundeslade im Allerheiligsten aufbewahrt wurde, hat Gott durch den Heiligen Geist in unsere Herzen geschrieben. So wie Gott über diesen physischen Tempel seine Augen Nacht und Tag offen halten sollte, so tut er dies auch heute über unsere menschlichen Körper. Für einen Christen, der Gottes Geist in sich hat, ist es nicht mehr notwendig, sich zu einem bestimmten physischen Ort zu begeben, um dort anzubeten oder zu diesem Ort hinzubeten, wie dies für das alte Israel noch galt. Bereits Christus deutete dies damals gegenüber der Samariterin an, als er zu ihr in Johannes Kapitel 4, Vers 21 sagte: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und in Vers 23: Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Wir beten Gott heute im Geist und in der Wahrheit an. Und er ist wahrlich nicht ferne von einem jeden von uns und weiß alle Zeit, was mit uns geschieht, in jeder einzelnen Sekunde unseres Lebens. Wie über den Tempel Salomos hält er seine Augen über uns offen, wenn wir ihm gegenüber gehorsam sind, unsere begangenen Sünden aufrichtig von Herzen bereuen und um seine Gnade bitten. Dann wird er auch uns erhören und gnädig sein und uns, genau wie das alte Israel, vor aller Not, Hunger oder Krankheit bewahren und vor unseren Feinden beschützen. Ebenso wie der damalige physische Tempel für das Volk Israel ein bedeutungsvoller, majestätischer Baukörper war, so sollte dies heute gleichermaßen der menschliche Körper für einen geistlichen Israeliten sein. Ein Meisterwerk, das nicht von Menschenhand, sondern von Gott geschaffen wurde und dadurch so viel wertvoller ist. Es ist wohl selbstverständlich, ihn in einer guten Gesundheit zu erhalten. Doch bedeutend wichtiger ist es, ihn nicht zur Sünde zu benutzen oder aber Begierden aufkommen zu lassen, die zur Sünde führen können, und wenn diese dann vollendet wäre, zum Tod führen würde, zum ewigen, zweiten Tod, von dem es keine Auferstehung gibt. Geben wir Acht auf unseren noch immer verwundbaren physischen Körper, halten wir ihn rein und beflecken wir ihn nicht durch die finsteren Machenschaften dieser Welt. Lassen Sie uns vielmehr im Heiligen Geist leben und preisen wir Gott mit unserem Leibe, sodass er ein Tempel seiner Herrlichkeit ist.